Wir hören und lesen gerne Nachrichten. Ich finde es so interessant, hier in Deutschland gibt es sogar nur eine Radiostation, das nur Nachrichten den ganzen Tag spielt. Und ich habe dann so oft B5 aktuell dann auch zugehört. Und dann, nachdem dass ich irgendwo hingefahren bin, dann fahre ich wieder dann eine Stunde später dann wieder weiter. Dann sind es wieder gleich die gleichen Nachrichten. Aber wir hören es gerne alle zu. Gute und schlechte Nachrichten. Zum Beispiel, da war ein Arzt, der hat seinen Patienten angerufen und sagte, Entschuldigung, dass ich so spät anrufe, ich habe heute gute und schlechte Nachrichten. Der Patient sagt, ach, gib mir bitte die gute Nachricht zuerst. Okay, gute Nachricht ist, das Ergebnis zeigt uns, dass du nur 24 Stunden zu leben hast. Das ist die gute Nachricht? Was ist dann die böse Nachricht oder die schlechte Nachricht? Ich habe dir vergessen, Gäste anzurufen. Wir hören gerne Nachrichten. Auch wenn die ganz schlimmen Nachrichten sind, hören wir sie gerne. Und Paulus in des Römerbrief schreibt uns gute und schlechte Nachrichten, die wir auch heute Morgen betrachten möchten. Paulus baut hier in den ersten drei Kapiteln, bildet hier in den ersten drei Kapiteln von Römer ein Argument. Die haben wir schon vor einigen Wochen angefangen und das kommt dann heute auch zum Schluss. Und dann das Rest des Buches von Römerbrief beschreibt er dann auch über ganz weiter, wie da dieses Kehrpunkt, das hier in Römer 3 dann auch, wie das dann aussieht, ganz praktisch in unserem Leben. Aber wir fangen dann in Kapitel 1 von Römerbrief an, wo Paulus uns eine gute Nachricht gibt. Er gibt uns in Römer Kapitel 1, Vers 16 und 17 ein Fundament, ein Basis, von wo auf das ganze Buch Römer dann auch gebaut ist, worauf er dann auch von diesem Punkt, diese gute Nachricht, dann auch weiter bildet. Römer Kapitel 1, Vers 16 und 17. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil? Jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen, denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Paulus sagt, ich schäme mir des Evangeliums nicht. Das Evangelium ist die gute Nachricht, die Paulus uns auch schenkt. Denn Evangelium, ganz einfach dargestellt, ist, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er begraben ist und dass er auferstanden ist. Das beschreibt Paulus dann auch für uns in 1. Korinther Kapitel 15. Das in ganz Kleines ist das Evangelium. Jesus ist für uns gestorben, er ist begraben und er ist auferstanden. Warum ist das Evangelium so wichtig? Warum Paulus noch sagt, ich schäme mich nicht dafür? Das ist mir so wichtig, da ich das verkündigen möchte an jede Person. Es ist wichtig, weil Paulus sagt uns, es ist doch Kraft Gottes zum Heil. Durch das Evangelium kommen wir zum Heil. Und das ist die gute Nachricht. Wir können erlöst werden. Wir haben ein Sündeproblem und Gott hat für uns einen Weg gemacht, dass wir zum Heil kommen können. Und Paulus sagt, das ist die gute Nachricht. Ich schäme mich nicht dafür. Wie kommt man dazu? Ende von Vers 17. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Wir müssen glauben. Paulus gibt hier uns den gute Nachricht. Dann kommt die schlechte Nachricht. Er beschreibt dann das Rest von Kapitel 1 ein Problem, das wir als Menschen haben. Gott hat sich offenbart. Gott hat sich durch die Natur offenbart. Das ganze Natur jaucht und sagt, Gott existiert. Er hat sich offenbart, aber die Menschheit schaut das an und sagt, nö, das gibt's doch gar nicht. Das ist nicht Gott, das ist nur, das ist so die Evolution und das ist das hier und das und die Dinge. Aber Gott, das ist es doch gar nicht. Gott hat uns eine Gewissheit gegeben. Wir wissen schon in unseren Herzen, was gut und was böse ist. Aber wir haben das dann schlecht verurteilt und wir sagen von nein, so schlimm ist es auch wieder nicht. Und wir sagen von nein, die Gewissheit, das ist nicht Gott, das ist nur, das kommt so aus uns selbst. Das ist der Natürlichkeit, das ist der Menschheit, das geht schon. Aber Gott ist das nicht. Gott hat auch sein Wort uns gegeben. Gott hat sich offenbart durch sein Wort und wir schauen das an und wir sagen von nein, das ist nicht Gottes Wort. Der Jesus, das war nur ein gutes Mensch, ein Philosoph, aber dass es Gott ist, nein, das lasse ich da. Und Gott sagt, Paulus sagt hier, dass durch diese Sache sind wir verurteilt. Und wir haben dann keine Entschuldigung von was Gott uns offenbart hat. Wir stehen dazu, zu dieser Wissenkeit, diesen Sachen, die wir anerkennen. Und da steht Gott so ganz klar und sagt von, das ist Gott, ich bin da, ich habe mir offenbart. Aber wir schauen das an und sagen von, nein. Wir haben Gott die Rücke zugedreht und wir laufen in die andere Richtung hinein. Wir sagen von, nein, Gott will ich gar nicht haben. Wir haben Gott verworfen. Und deswegen sind wir als die ganze Menschheit verurteilt. Wir haben keine Entschuldigung. Das ist die erste schlechte Nachricht, die Paulus uns erst in dem ersten Kapitel von Römer uns mitteilt. Wir haben keine Entschuldigung. Wir sind verurteilt. Die zweite schlechte Nachricht finden wir in Kapitel 2. Nicht nur haben wir keine Entschuldigung, aber wir sind alle schuldig. Wir haben das Gesetz auf unsere Herzen geschrieben. In Kapitel 2, Vers 12 steht, denn so viele ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und so viele unter Gesetz gesündigt haben, werden durch Gesetz gerichtet werden. Es ist egal, ob man den Gesetz hatte oder nicht. Beide sind verurteilt. Zweite schlechte Nachricht ist, alle sind verurteilt. Menschen, die unter das Gesetz waren und Menschen, die nicht unter dem Gesetz waren. Weil die, die nicht unter das Gesetz waren, haben die Natur, die Gewissen und Gottes Wort. Die, die unter das Gesetz waren, haben das Gesetz, die sich verurteilt. Denn dritte schlechte Nachricht finden wir dann in Ende Kapitel 2 und das ist dann für die Juden. Weil die Juden, die schauen dann auf die ganze Erde und sagen, ja, wir wissen schon, die Menschheit, die sind schlimm, die sind böse. Aber, weißt du was? Wir sind Juden. Wir sind ein ganz besonderes Volk. Gott hat uns ausgesondert und wir sind ganz besonders für Gott. Wir sind das Augenapfel Gottes und wir haben die Beschneidung und wir haben das Gesetz und wir haben all diese Sachen. So schlimm kann es für uns auch doch nicht sein. Und Paulus sagt dann, nein. Auch für den Juden ist es ein Problem. Vers 17 von Kapitel 2. Wenn du dich aber einen Juden nennst und dich auf das Gesetz stürzt und dich Gott rühmst und den Willen kennst und prüfst, worauf es ankommt, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist und geraust dich, ein Leiter den Blinden zu sein, ein Licht deren, die in Finsternis sind, ein Erzieher der Törichten, ein Lehrer der Unmündigen und der die Verkörperung der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz hat. Paulus sagt hier, die Juden sind ganz besonders, weil sie hatten das Gesetz. Das Gesetz war da und sie haben sich unterrichten lassen. Sie kannten das Gesetz, sie haben es auswendig gelernt und sie haben es überall hingesteckt. Und sie sagen von, wir sind besonders, ich kann es lehren, ich kann es weitergeben, ich weiß schon, was ich tun muss. Aber Paulus sagt, aber das Gesetz kennen und es auswirken in dein Leben sind zwei unterschiedliche Sachen und das hast du nicht getan. Aber Paulus sagt dann in Vers 21, der du nun einander lehrst, du lehrst dich selbst nicht. Der du predigst, man solle nicht stehlen, du stiehlst. Der du sagst, man solle nicht ehebrechen, du begehst Ehebruch. Der du die Götzenbilder für Graul hältst, du begehst Tempelraum. Der du dich in das Gesetz rühmst, du verunehrst Gott durch die Übertretung des Gesetzes. Paulus sagt, ja, wir Juden sind ganz besonders, wir kennen das Gesetz, wir haben es auswendig gelernt, wir können es lehren und all diese, das können wir schon. Aber das Problem ist, wir haben das Gesetz nicht umgewandelt. Wir sagen von, wir sollen kein Ehebrecher sein, aber wir begehen Ehebruch. Wir sollen nicht stehlen, das steht in den Geboten, das sollen wir nicht tun, aber wir stehlen trotzdem. Und das Gesetz verurteilt genau auch die Juden. Es ist egal, ob man Juden oder nicht Juden ist. Das Gesetz verurteilt beide. Die Krönung von das Judentum war der Beschneidung. Sie wussten, wir sind ganz besonders, weil wir haben ein äußerliches Zeichen von das Gesetz. Und da waren sie auch ganz stolz auf. Sie haben gesagt, wir sind das Volk Gottes. Wir haben die Beschneidung. Schau mal, wie gut wir sind. Und darin rühmte sie dann auch. Und Paulus sagt dann in Vers 25, den Beschneidung ist wohl Nütze, wenn du das Gesetz befolgst. Wenn du aber ein Gesetzübertreter bist, so ist deine Beschneidung unbeschnitten sein geworden. Wenn nun der Unbeschnittene die Rechtsforderung des Gesetzes befolgt, wird nicht sein unbeschnitten sein für Beschneidung gerechnet werden? Paulus sagt hier von, okay, du hast den äußerlichen Zeichen von Beschneidung, aber du folgst nicht das Gesetz. Dann ist eine äußerliche Bezeichnung von, dass du ein Jude bist, dass du das Gesetz folgst und du machst schon all diese gute Sache, nützt dir eigentlich gar nichts. Die Nicht-Juden, die probieren, das Gesetz zu folgen und sie probieren, es zu tun, sind eigentlich besser als du, die das Gesetz hast und probierst es gar nicht. Und ihnen werden es gerechtfertigt. Oder versuchen es halt. Du versuchst es gar nicht. Was wirkt die Beschneidung dann? Vers 28. Denn nicht der ist eine Jude, der es äußerlich ist, noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleisch Beschneidung, sondern der ist eine Jude, der es innerlich ist. Und Beschneidung ist die, das Herzen im Geist, nicht im Buchstaben. Sein Lob kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Was wirkt die Beschneidung wirklich? Ist, wenn wir richtig für Gott stehen und wir sagen von Gott, ich weiß, was das Gesetz steht. Ich weiß, was darin tut. Und meine Haltung zu dir ist richtig. Ich will gerne tun, was du von mir verlangst. Nicht, dass ich äußerlich aufstehe und sage, von, ach, schau mal, ich folge dem Gesetz und ich mache das und das und das und das. Ich bin doch ein gutes Person. Das ist gar nichts. Aber wenn wir zu Gott stehen mit der richtigen Herzenhaltung und sagen, von, ich will dir dienen, ich will dir folgen, dann ist es eine innerliche, eine Herzenbeschneidung und sage, ich bin Gott geweiht. Nicht das Äußerliche, aber mein Leben führe ich nach Gott. Aber das Problem war, dass die Juden haben das nicht getan. Das Gesetz, das sie hatten, das sie dazu bewegen sollten, um als Missionare tätig zu sein. Dass sie in die ganze Welt hinausgegangen würde, um alle über Gott zu erzählen. Und das Gesetz weiter zu verbreiten und sagen, von das Gesetz Gottes ist da, das macht dir schuldig vor Gott. Komm zu Israel, bring da ein Versöhnungsopfer, dass du wieder richtig mit Gott stehst. Das sollte sie tun. Aber haben es nicht getan. Weil für sie war das Äußerliche wichtiger. Sie wollte dastehen und sagen, von schau mal, wie gut wir sind. Wir haben das Gesetz, wir folgen es nach, wir probieren das. Das Äußerliche war für sie wichtig. Und deswegen sind auch die Juden verurteilt vor Gott. Der erste schlechte Nachricht ist, dass alle sind ohne eine Entschuldigung. Zweite schlechte Nachricht ist, alle sind verurteilt. Die dritte schlechte Nachricht ist, dass auch die Juden sind verurteilt und haben keinen Zugang zu Gott. Den dritte schlechte Nachricht finden wir dann im Anfang Kapitel 3. Da fragt Paulus dann, Kapitel 3, Vers 1, was ist nun der Vorzug des Juden oder was der Nutzen der Beschneidung? Paulus stellt hier dann eine ganz praktische Frage. Okay, wir sind alle verurteilt vor Gott. Die Juden auch, die ganz besondere Beziehung zu Gott haben. Was ist dann das Positive daran, um Jude zu sein? Bringt das eigentlich etwas, um Jude zu sein? Und da gibt Paulus dann die Antwort. In Vers 2. 4. In jeder Hinsicht. Denn zuerst sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Was denn? Wenn einige untreue waren, wird etwa ihre Untreue die Treue Gottes aufheben? So das Nützen von Juden sein ist eigentlich 4. In verschiedenen Ansichten. Das erste ist, sie haben Gottes Wort bekommen. Die Juden haben Gottes Wort bekommen. Sie haben es sorgfältig aufgeschrieben. Wir haben das Alte Testament in unserer Bibel. Zwei Drittel von unserer Bibel ist das Alte Testament. Das ist an den Juden geschrieben. Wir können unglaublich viel von dem Alten Testament lernen, von wie Gott ist, was er für uns getan hat, seine Beziehung zu dem Volk Israel, wie er für sie gekümmert hat, wie treu Gott war. Das können wir alles von dem Alten Testament lernen. Dann sagt Paulus, okay, sie haben das Alte Testament bekommen. Nur weil sie untreu waren, bedeutet das nicht, dass Gott untreu war. Sie hatten den Gesetz, aber das macht Gott nicht untreu. Auch wenn das Volk Israel untreu mit Gottes Wort umgegangen ist. Wenn sie das Gesetz gehabt haben und sie haben gesagt, von nein, das will ich nicht folgen, ich will meine eigene Sache machen, das Äußerliche ist mir wichtiger als eine richtige Herzenhaltung habe. Sie haben untreu gehandelt. Aber das macht Gott nicht untreu. Und Paulus sagt uns, was denn, wenn einige untreu waren, wird etwa ihre Untreue die Treue Gottes aufheben? Auf keinen Fall, Vers 4. Vielmehr soll es so sein, Gott ist Wahrheit, jeder Mensch aber Lügner. Unsere Untreue soll eigentlich Gottes Treue darstellen. Wenn wir vor Gott stehen, dann wissen wir schon, wie schlecht wir sind. Und wir wissen, wie gut Gott ist, wie treu er ist und wie gerecht Gott ist. Und wenn wir vor einer heiligen, treuen, gerechten Gott stehen, dann soll das auch etwas in uns tun. Wenn wir von Angesicht zum Angesicht kommen, dann soll das uns auch auf unser Gesicht fallen lassen. Wie Jesaja das auch getan hat, wenn er vor Gott stand, dann ist er sofort auf die Gesicht gegangen und sagt, wer elendig ich bin unrein, meine Lippen sind unrein, ich darf hier nicht vor dein Angesicht stehen. Oder wie Johannes, wenn er den Offenbarung von Jesus bekommen hat. Er ist in den Himmel Gottes und er sieht da das Heilige. Und was macht er? Er fand gleich auf sein Gesicht, weil er wusste, wie untreu er war, wie sündig er war. Und er sah von, ich darf hier eigentlich nicht sein. Unsere Untreue, die Untreue von das Volk Israel, zeigt uns, wie treu Gott ist. Weil Gott immer wieder richtig und auf eine rechte Weise mit uns handelt. Auch wenn wir untreu sind. Gott ist gerecht. Und Gott muss Sünder strafen. Als eine gerechte Gott, die in der Himmel steht und wir kommen dann als Sünder da rein. Und was soll unsere Reaktion sein? Wir sollen auf unser Gesicht fallen. Weil wir sind unrein. Wir sind Sünder. Gott ist ein heiliger Gott. So oft denken wir, dass Gott nur Liebe ist. Und dass Gott so, weil er in seiner Liebe da steht, dass er uns dann als Sünder dann auf eine richtige Liebeweise uns dann behandelt. Aber das Problem ist, dass Gott ist auch heilig und gerecht. Und ein heiliger, gerechter Gott kann Sünde nicht zulassen. Ein heiliger Gott kann Sünde nicht in den Himmel zulassen und er müsste das dann richten. Und er wird uns als die Menschheit richten. Wir haben es schon mal gelernt. Das ist die erste schlechte Nachricht. Wir haben vor Gott keine Entschuldigung. Gott hat sich offenbart. Die zweite schlechte Nachricht ist, dass jeder ist ein Sünder. Jeder ist ungerecht vor Gott. Die dritte schlechte Nachricht ist, dass auch die Juden sind vor Gott verurteilt. Auch wenn sie so eine besondere Beziehung zu Gott hatten, sind sie verurteilt. Und hier lernen wir dann wieder, dass wir als der Rest von der Menschheit vor Gott verurteilt sind. Weil Gott gerecht ist, muss er Sünde strafen. In Vers 9 fragt Paulus dann eine Frage. Was nun? Haben wir einen Vorzug? Paulus stellt hier die Frage von, okay, ich verstehe schon, alle Menschheit sind vor Gott Sünder. Die Juden, okay, die einen besonderen Ort hatten, sind auch schuldig. Dann fängt er dann in Kapitel 3 dann wieder an, okay, der Rest von der Menschheit sind auch Sünder. Haben wir als Juden dann einen Vorzug? Sind wir dann auf eine andere Ebene zu Gott? Und Paulus sagt, durchaus nicht. Denn wir haben sowohl Juden als auch Griechen vorher beschuldigt, alle unter der Sünde zu sein. Sagt, es ist egal, ob man Jude ist, nicht Jude, Griechen oder Heiden, Deutscher oder Amerikaner, Deutscher oder Holländer, ist egal. Es ist total egal, was für einen Status du hast, weil alle sind Sünder. Wie wir schon mal gesehen haben, alle sind vor Gott verurteilt. Durch unsere eigene Sünde in der Vergangenheit sind wir verurteilt. Wir haben Gott die Rücke gedreht und gesagt, nein, ich will Gott gar nicht nachfolgen. Und wir sind in die andere Richtung gegangen. Wir sind in die Sünde gegangen. Und wir haben Gott die Rücke gedreht. Paulus will, dass wir das wirklich verstehen, dass wir das kapieren. Weil er schreibt dann in Vers 10, weil geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Das ist das ganze Menschheit. Absolut niemand sucht Gott. Alle haben Gott die Rücke gedreht und haben gesagt von nein, ich will Gott gar nicht kennen. Ich will meine eigene Sache tun. Ich will tun, was ich tun möchte, was mir Spaß bringt. Das will ich tun. Ich will gerne in meine Sünde bleiben. Ich will gar nicht nach Gott suchen. Und Gott, als ein gerechter Gott, muss das strafen. Paulus will, dass wir verstehen, dass die ganze Menschheit gleich von Anfang an ohne Entschuldigung ist. Gott hat sich offenbart und wir haben dazu Nein gesagt. Die Menschheit steht da in ihrer Sünde und Gott schaut das an und sagt, ich habe mich offenbart und wir sagen Nein. Die Juden stehen da und sie sagen von, schau mal, wie gut wir sind. Ich kann doch mit meinen guten Werken alles das tun und wir haben doch eine besondere Beziehung zu Gott. Das ist doch gut. Und Gott sagt, nein, das reicht nicht. Und Paulus schaut dann das ganze Menschheit an und sagt, ich habe mich offenbart und keine sucht nach mir. Alle sind Sünder. Vers 19 schreibt Paulus, wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft wird und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen ist. Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Gott hat schon das Volk Israel das Gesetz gegeben. Den Gesetz Gottes ist auf unsere Herzen geschrieben, stand in Kapitel 2. Das ganze Erde, das ganze Menschheit weiß schon, was gut und böse ist. Wir haben den Gesetz. Das Volk Israel hat dann das besondere Gesetz von Gott bekommen, auf Tafeln geschrieben und ganz viele andere Regeln, die sie, das Volk Israel dann nachfolgen müsste, das Gesetz Mose. Es war da. Und es war uns gegeben, dass wir erkennen, dass das Volk Israel erkannte, dass die ganze Erde erkannte, dass wir Sünder sind. Das Gesetz kann man nicht rechtfertigen. Das Gesetz Gottes, den Gesetz, der auf unsere Herzen geschrieben steht, kann uns vor Gott nicht rechtfertigen. Es bringt uns zu der Punkt, wo wir da stehen und sagen von, was kann ich tun? Ich bin Sünder. Ich habe Böses getan. Ich habe meinen Rücken von Gott weggedreht und ich habe gesagt, nein zu Gott. Das ist, was das Gesetz tut. Und das Schöne, was ich hier dann finde, ist, dass Paulus lässt uns nicht da. Wir haben jetzt 4 schlechte Nachrichten gehört. Alle sind verurteilt. Hat keine Entschuldigung. Die ganze Menschheit ist verurteilt. Die Juden sind verurteilt. Und das letzte schlechte Nachricht ist, dass die Menschheit ist verurteilt. Und das Gesetz macht uns bekannt, wir sind Sünder. Aber dann kommt eine gute Nachricht. Paulus endet dann hier in Kapitel 3 dieses Argument von, okay, alle sind verurteilt. Aber dann 3, Vers 21. Jetzt aber. Das Schlechte ist schon da, wir verstehen es, okay? Alle sind verurteilt. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit da für uns. Durch das ganze Alte Testament, durch das Gesetz, durch die Propheten wird immer wieder gesagt, eines Tages wird ein perfektes Opfer kommen. Das Opfer von Gott wird kommen und wird uns gerechtfertigen. Das Gesetz selbst kann uns nicht gerechtfertigen. Das ganze Volk Israel hat jedes Mal, wenn sie gesündigt hatten, ein Opfer dargebracht zum Versöhnung Gottes. Und sie haben das ganze Opfersystem da gehabt, um Gott wohlgefällig zu sein. Und immer wieder war das Konzept, eines Tages kommt das Perfektes. Wie das so aussieht, das wissen wir nicht ganz klar, aber das kommt schon. Und darauf haben sie gehofft. Und danach war die Sehnsucht von, okay, lass das doch bitte kommen. Jetzt aber ist es da. Weil Gerechtigkeit kommt dann in Vers 22. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Gerechtigkeit, eine rechte Beziehung zu Gott haben, kommt nur durch Glauben. Das kommt nicht durch Werken, durch das Gesetz, weil das Gesetz kann man nicht gerechtig machen. Das Gesetz ist da, um uns zu dem Punkt zu bringen, wir sind Sünder. Ich bin vor Gott verurteilt. Aber Gerechtigkeit kommt durch Glauben an Jesus Christus. Dieses Angebot von Gerechtigkeit ist an jede Person gegeben. Aber nicht jede Person wird glauben. Das Angebot ist da für jede, die glaubt. Dann wird Gottes Gerechtigkeit zu dieser Person zugerechnet. Aber wir müssen glauben. Aber Paulus will, dass wir das verstehen. Er sagt, okay, Gottes Gerechtigkeit ist da. Aber das Problem ist, Vers 23, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Paulus will uns wieder zurückbringen zu dem Punkt, okay, jetzt aber, Gottes Gerechtigkeit ist da. Aber dass wir es nicht verlieren, dass wir es nicht aus Augen verlieren, was Gott gemeint hat, wiederholt er wieder die 4 schlechte Nachrichten. Ganz kurz. Er sagt dann, Ende Vers 22, denn es ist kein Unterschied. Egal, ob man Jude ist oder Griechen, arm oder reich, ist egal. Weil, denn alle haben gesündigt. Alle Personen auf dieser Erde, das ganze Menschheit, sind Sünder. Und drittens, und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Sie suchen nicht nach Gott. Sie haben Gott die Rücke zugedreht und sagen von nein, ich will das gar nicht. Das ist die schlechte Nachricht. Aber Paulus sagt hier, Gottes Gerechtigkeit ist da für uns. Wir können gerecht stehen vor Gott durch Glauben. Weil in Vers 24 geht er weiter und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. Gerechtfertigen bedeutet, dass wir gerecht erklärt werden. Wenn wir vor Gott stehen in einem Gerichtsprozess, da steht Gott dann da und er sieht uns als Sünde und sagt, schuldig. Aber gerechtfertigt werden durch Gott oder durch Jesus bedeutet, dass wenn wir da stehen, dann sagt Gott, Jesus hat deine Schuld genommen. Jesus ist in dein Stellvertreter gestorben am Kreuz. Und ich gebe dir umsonst. Ich mag, wie das steht in Luther, in der Luther-Text. Da steht dann auch, dass es dann ohne Verdienst ist. Wir tun da gar nichts dazu. Gott gibt es uns umsonst. Wir sollen dann nur glauben. Wenn wir gerechtfertigt wurden, dann steht Jesus dann da als Stellvertreter vor uns und sagt, ich habe den Preis bezahlt am Kreuz. Mein Blut ist vergossen für diese Sünder. Meine Gerechtigkeit wird jetzt zu dieser Person zugerechnet. Und Gott schaut uns dann an und sagt, okay, dann spreche ich jetzt dir frei von deiner Sünde. Und dieses Gericht ist dann ganz anders. Wir sind nicht verurteilt, aber wir stehen da in der Gerechtigkeit von Jesus Christus, die wir umsonst bekommen haben, und wir werden freigesprochen, um für Gott zu leben. Wir werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. Wir verdienen es gar nicht. Durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn, Vers 25, Jesus hat Gott hingestellt als einen Söhneort durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit. Gott erweist der Gerechtigkeit Jesus, dass weil er am Kreuz gestorben ist, sein Blut ist da vergossen. Wie das Bild von das Alte Testament, die Tiere müsste da sterben, Blut müsste fließen. Das perfekte Opfer ist am Kreuz gestorben, das war viel Blut da. Jesus ist am Kreuz gestorben, um seine Gerechtigkeit zu erweisen. Ende von Vers 25, wegen der Hingehenlassens der vorher gesehene Sünde. Er hat seine Gerechtigkeit zu uns erwiesen, wegen der Sünde, die wir in der Vergangenheit getan haben. Was wir in der Vergangenheit getan haben in Sünde, dass wir Gott die Rücke gedreht haben, dass wir verurteilt waren, dass wir so gelebt haben. Deswegen erweist Gott durch Jesus Christus Jesus' Gerechtigkeit von was wir in der Vergangenheit getan haben. Aber nicht nur das. Auf Vers 26 geht es weiter. Unter den Nachtsicht Gottes zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht ist und er rechtfertigt des Glaubens an Jesus ist. Es ist nicht nur den Sünden, die wir in der Vergangenheit getan haben, aber Gott erweist der Gerechtigkeit Jesus für die Sünde, die wir jetzt machen und die wir noch in der Zukunft tun. Weil wir durch die Gerechtigkeit Jesus sind von den Sünden freigesprochen. Egal, ob es in der Vergangenheit ist, egal, ob es in der Gegenwart ist oder egal, ob es in der Zukunft ist. Wir sind davon freigesprochen. Gott erweist uns seine Gerechtigkeit durch Jesus, durch den, was er am Kreuz für uns getan hat. Der Gerechtigkeit Jesus ist uns zugerechnet. Wir sind frei von den Schuld von Sünde. Von was Jesus für uns getan hat. Der Vorrecht, die wir haben als Gläubige, ist unvorstellbar. Wir verdienen es nicht. Wir sind durch Glaube, unsere Glaube an Jesus gerechtfertigt worden. Aber dann stellt Paulus jetzt drei Fragen. Dass wir es wirklich kapieren. Dass wir wirklich verstehen, was für eine besondere Ort wir haben in dem Plan Gottes. Vers 27. Wo bleibt nun der Ruhm? Können wir überhaupt rühmen, wenn wir gerechtfertigt worden sind? Und Paulus sagt dann, es ist ausgeschlossen. Durch was für ein Gesetz? Der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Woran können wir rühmen? An gar nichts. Nur in den Glauben, die wir haben in Jesus Christus. Darin können wir rühmen. Und nur da. Nicht in das Gesetz, nicht in unsere eigenen Werke, aber nur in was Jesus Christus für uns getan hat. Dann stellt er noch eine Frage, Vers 29. Oder ist Gott der Juden allein? Der Gott der Juden hat so viel getan. Ist er Gott nur für die Juden? Oder sind wir als Heiden oder als Nichtjuden auch dabei? Und Paulus Antwort: Nicht auch der Nationen, ja, auch der Nationen, denn Gott ist einer. Er wird die Beschneidung aus Glauben und das Unbeschnittensein durch den Glauben rechtfertigen. Gott ist einer. Da gibt es keinen anderen. Egal, ob wir Juden oder Nichtjuden, beschnitten oder unbeschnitten sind, es ist egal für Gott. Für Gott geht es um Glauben an Jesus Christus. Und dann werden wir gerechtfertigt. Dann die dritte Frage, die Paulus dann stellt in Vers 31. Heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Wenn wir dann an Jesus Christus glauben und werden dann gerechtfertigt, ist das Gesetz dann für uns nichts? Und Paulus Antwort: Auf keinen Fall, sondern wir bestätigen das Gesetz. Das Gesetz war da, um uns zu sagen, wir brauchen ein perfektes Opfer. Und Jesus Christus hat das Gesetz erfüllt. Er war das letzte Sündeopfer, die gebracht werden müsste. Er ist für uns gelitten, um uns vor Gott zu rechtfertigen, um uns von der Sünde frei zu sprechen. Dann kommt die Frage: Was tun wir mit dieser Information? Paulus hat hier so ein riesiges Argument, die wir jetzt zum Ende gebracht haben. Was tun wir damit? Das ist ganz viel Info. Was bedeutet das? Dann würde ich zwei Dinge sagen. Erstens, da gibt es nur zwei Arten von Menschen, die wir schon gesehen haben. Die schlechte Nachricht. Jede ist verurteilt. Juden, Griechen, die ganze Menschheit ist Sünder. Vor Gott. Jede Person wird für das Gericht Gottes stehen. Wo stehst du? Zu diesem Gericht. Wenn du da stehst, da wirst du da stehen und sagen: Nein, ich habe mich gut behandelt, ich habe gut gelebt, ich habe nicht so ganz viel Schlimmes getan, ich probiere ein gutes Leben zu führen, ich gehe doch in den Gottesdienst, ich mache doch schon einiges Gutes, das reicht doch. Wie wir schon gesehen haben: Nein, das wird nicht reichen. Wenn das unsere Basis ist, haben wir keine Chance. Weil Gott ist ein gerechter Gott. Er muss Sünde strafen, auch wenn es ganz klein ist. Wie stehst du vor Gott? Zweitens, wenn du sagst, ja, ich stehe gut vor Gott, ich rühme mich nur in den Glauben an Jesus Christus. Wir haben dann einen Vorteil. Weil wir an Jesus Christus geglaubt haben. Und weißt du, dass wir von der Sünde, von der Strafe von der Sünde freigesprochen sind. Leben wir dann auch so, dass die Sünde dann auf uns auch absolut keinen Einfluss hat? Weil die Sünde von der Vergangenheit, von der Gegenwart und von der Zukunft, davon sind wir freigesprochen. Leben wir ein gerechtes Leben, weil die Gerechtigkeit von Christus ist uns zugerechnet. Leben wir so? Lass uns beten. Himmlischer Vater,